Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand, so dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/yourplan. Only Omaha Steaks gives you the freedom to set your menu your way with no commitments. Choose extra-aged, hand-carved steaks, plump and juicy air-chilled chicken, and so much more. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Want to change your menu? No problem. Swap items, skip a shipment, or cancel at any time with no questions asked. You're in control to get what you want when you want it, and every bite is backed by their 100% guarantee. At Omaha Steaks, it's all about you. Visit omahasteaks.com/yourplan to sign up for recurring shipments and get 12 free burgers, a $431 per year value, and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Chrono Trigger feierte letzte Woche seinen 30. Geburtstag und dem zu Ehren gibt es heute ein Was spielst du so Spezial. Und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die selbst keinen Tag älter als 30 aussehen und das Spiel demnach schon in den Windeln gespielt haben müssen. Hallo Heiko und hallo Micha.
Das war charmant. Sie hätte auch
das
sagen können,
war sehr schmeichelhaft.
Die einzigen beiden, die alt genug sind, um das gespielt zu haben damals.
Das hat sie gedacht.
Ja, aber ich dachte mir, es ist klüger, dass ich euch hier auf der Couch behalte und dass ihr nicht einfach dann aus dem Studio stürmt.
Ja, das hast du. Vielen Dank für diese charmante Einleitung. Das war ja Chrono Trigger. Wir haben neulich eine Liste uns durchgeschaut bei einem unserer Video-Meetings von Spielen, die jetzt Jubiläum feiern. Und ich hatte das gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil ich auch nicht mitbekommen hatte, dass Square Enix da diese kleine Party ja veranstaltet aktuell auch für das Spiel. Und dann so, Moment, 30 Jahre Chrono Trigger, wir müssen ins Studio, wir müssen drüber reden, weil es so ein prägendes Spiel ist.
Und wir sind nur so spät dran, weil eine Krankheitswelle leider durch uns durchgeht. Aber eine Woche später kann man immer noch gratulieren.
Bei einem 30-jährigen Jubiläum.
Da kann man noch das ganze Jahr feiern.
Wir sind in der Zeit zurückgereist. Wir werden dieses Video in der Zeit zurückschicken, genau, um dann wieder rechtzeitig zu feiern.
Ich soll dich, Heiko, auch gleich fragen, das hast du dir gewünscht, was Chrono Trigger und, falls das noch jemand kennt, The Traveling Wilburys gemeinsam haben.
Ja, das ist eine Musik-Nerd-Frage. Weil ja, die Traveling Wilburys, das hast du ja bestimmt schon gemerkt, wer das war. Das war in den 80er Jahren eine Supergroup.
Ja, klar.
Und zwar wer eine Supergroup aus, ich versuche, ob ich sie jetzt alle zusammenkriege, George Harrison.
Okay, den kenne ich.
Roy Orbison.
Wer auch immer das ist.
Roy Orbison. Tom Petty.
Tom Petty, kann ich von Namen her, ja.
Jeff Lynne.
Electric Light Orchestra.
Kennst du auf jeden Fall auch. ELO. Hast du auf jeden Fall Songs gehört. Ja, garantiert. Und einen habe ich vergessen. Bob Dylan.
Ja, gut.
Okay. Oh, den kenne ich.
Von dem habe ich schon mal gehört.
Also, ja. George Harrison, Beatles. Also, ja. Es war unfassbare Supergroup, wo man sagt, wieso sollten die zusammen Musik machen? Warum sollten die irgendwie zusammen Kunst machen, weil sie hatten es gemacht, sie hatten Bock drauf, haben glaube ich auch nur ein Album gemacht, hatten da auch ein paar Hits drauf und ich musste da jetzt wieder dran denken, nachdem ich nochmal ein bisschen recherchiert habe, wegen Chrono Trigger, weil Chrono Trigger ist die spielgewordene Supergroup.
Das stimmt. Entwickelt vom Dream Team damals, einer einer Zusammenarbeit, das schneiden wir noch, zwischen Square und Enix, noch bevor sie Square Enix wurden. Wie wir es heute kennen, 2003 haben die sich zusammengeschlossen. Das Spiel ist ja schon erschienen im Jahr 1995. So viel zum Thema Mann, wie die Zeit verfliegt. Mhm. Und wurde entwickelt dort von einem Dream Team, das sie extra dafür versammelt haben. Da war der Schöpfer von Final Fantasy dabei. Da war der Schöpfer von Dragon Quest, den sie sich extra ausgeliehen haben, von Enix und gesagt, willst du doch mitmachen? Da war der Akira Toriyama dabei, leider letztes Jahr verstorben, der Mangaka von Dragon Ball, der auch vorher Charaktere designt hat für Dragon Quest. Und sie haben gesagt, hey, hol den doch auch mit an Bord. Der könnte doch unsere Charaktere designen für unser neues Traumprojekt, das Rollenspiel, von dem sie noch gar nicht wussten zu dem Zeitpunkt, was es überhaupt werden soll. Und das ist auch dem gerecht geworden dann am Ende, weil das, was dabei rausgekommen ist, ist halt legendär.
Ja, vor allen Dingen ist daraus ja nicht eine Mischung aus Final Fantasy und Dragon Quest geworden. Also es gibt sicherlich Elemente, wiedererkennbare Elemente. Aber das Spiel war einzigartig und es war vor allen Dingen wahnsinnig innovativ und hat viele Dinge etabliert oder zum ersten Mal gemacht, die wir heute als selbstverständlich ansehen.
Ja.
Und taucht deswegen auch auf fast allen, ne, das sind die besten Rollenspiele-Listen auf, obwohl es nicht mal ein gigantischer kommerzieller Erfolg war.
Ja, ich sage nur, sichtbare Monster auf der Karte. Heutzutage No-Brainer. Ja. Ne? Ja, na klar kannst du die Monster sehen auf der... Falsch! Final Fantasy hat ja, oder war ja sehr bekannt für die Zufallskämpfe. Ich weiß noch, welches Final Fantasy war das, wo man am Ende auf den Mond kommt? Das vierte? Also irgendeins, ja, klar, wo dann ja. Am Ende gehst du auf den Mond und jeder Schritt ist irgendwie Monster, neuer Zufallskampf, jetzt kannst du wieder 10 Minuten dich erstmal deines Lebens erwehren. Und in Chrono Trigger sind die Monster, viele davon, manche überfallen dich auch, aber viele davon sind schon in der Spielwelt selber sichtbar und du kannst drumrum laufen, wenn du nicht kämpfen möchtest.
Und selbst wenn sie dich überfallen, siehst du Hinweise darauf, wenn man weiß, was das ist, und kannst sie in der Theorie umlaufen. Und das gehört ja auch noch dazu, diese Kämpfe, die wirken dann eben auch wie Set-Pieces, weil die haben auch mit der Umgebung stellenweise interagiert. Und die Monster, auch das war damals revolutionär, zumindest für ein japanisches Rollenspiel, haben sich auch bewegt. Und das war tatsächlich dann auch wieder wichtig für die Kämpfe, dass du bestimmte Timings eben beachten musstest.
Ja, das war, also tatsächlich die, das sind so kleine Dinge, wo man heute sagen würde, dass sie selbstverständlich sind, wo damals sie sich aber wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Hirnschmalz sozusagen gegönnt haben, um sich da was Cooles auszudenken. Genauso wie das Kampfsystem mit diesen Active Time Battles. Heutzutage sagst du, ja klar, gibt's natürlich auch in anderen JRPGs, wie in Final Fantasy oder so, war jetzt auch kein komplett neues System, ne? Es war aber weder rundenbasiert noch komplett Echtzeit, sondern mit diesem Timer, der während des Kampfes sich füllt, dann kannst du eine Aktion ausführen, während das Ganze aber in Echtzeit läuft, in verschiedenen Tempostufen. Aber du hast da immer so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen Druck auch drin. Man kann es zwar pausieren lassen, während man dann Skills raussucht oder in diesem Skillmenü rumblättert, aber dass du einfach so ein bisschen Druck in den Kämpfen hast, aber dass es auch nicht komplett Echtzeit ist und alles totales Chaos. Clever.
Ja, das war's dann für heute.
Um Himmels Willen, wenn es das schon wäre.
Beim Peak bei Chrono Trigger, man redet über eine Band und dann erzählt man schon 10 Minuten lang über Dinge von Chrono Trigger.
Ja, da haben die damals von, wie hießen die nochmal?
Traveling Wilburys.
Das ist so, als hätten die das Schlagzeug erfunden.
So, ja. Ne? Bisschen.
So, das ist Chrono Trigger. Und was halt, ich meine, eine Sache müssen wir vielleicht an der Stelle einfach mal festhalten, was das Setting angeht von dem Spiel oder überhaupt die Idee dieses Spiels. Spiele mit Zeitreisen sind immer besser als Spiele ohne Zeitreisen. Können wir uns darauf einigen?
Nein, ich hasse Zeitreisen. Ich finde,
Blasphemie.
Was? Ja, nein. Es ist immer Star Trek Folgen mit Zeitreisen. Das ist immer Faulheit, weil sie dann kein Science Fiction Set messen müssen, sondern ihre 80er Klamotten wieder rauspacken können.
Ja.
Dann gibt's so viele Logiklöcher häufig und trotzdem ist Chrono Trigger genial. Weil die es geschissen kriegen mit den Zeitreisen.
Ja, ich glaube, das ist der Clou. Wenn keine Plotholes drinnen sind, dann ist Zeitreise super. Aber das ist auch recht schwierig.
Okay, ich ergänze. Spiele mit Zeitreisen sind immer besser als Spiele ohne Zeitreisen, wenn die Zeitreisen gut umgesetzt sind.
Ja, so, okay.
Dann stimme ich zu. Ich ergänze die goldene Regel auf unserem großen Brett der goldenen Game-Design-Regeln. Weil die Idee, 7 Epochen in diesem Spiel bereisbar zu machen, eine Handlung, die sich erstreckt über die Urzeit, das Mittelalter, irgendwie so eine magische Vorzeit, so Atlantis-mäßig, dann auch die Gegenwart im Spiel und so eine postapokalyptische Zukunft, also mehrere Zeitebenen, mehrere Zeiten und Epochen, durch die du reist, um da Aufgaben zu erledigen, Gefährten anzuheuern, die dann in deine Abenteuergruppe mit dazustoßen. Und dort auch Entscheidungen triffst, und das ist ja der springende Punkt an der guten Umsetzung, die Auswirkungen haben. Mhm. Ne? Also wo du dann einerseits Nebenquests machen kannst, die wichtig sind für deine Gefährten. Du kannst irgendwie in der Familiengeschichte von jemandem einen schlimmen Unfall verhindern mit entsprechenden Folgen. Du kannst aber auch sagen, mach ich nicht. Ne? Kannst es einfach links liegen lassen. Und du kannst, und das ist das Allerbeste an diesem Spiel, die große Bedrohung der Spielwelt an verschiedenen Punkten in dieser Zeitlinie besiegen. Und je nachdem, wann du das machst, endet das Spiel anders.
14 unterschiedliche Enden.
Verrückt. 14. Es gibt unterschiedliche Zählweisen, was die Enden anbelangt, weil ich glaube, das ursprünglich hatte 12, aber mehrere davon haben wiederum unterschiedliche Varianten, je nachdem, was du vorher entschieden hast. Und dann gab es immer noch das 13., was später mit der Enhanced Edition noch reingekommen ist, wo man die Entwickler treffen kann. Also nicht in echt, aber im Spiel. Dann,
das ist ja cool, das wusste ich gar nicht.
Ja, kannst du mit denen quatschen. Also die haben halt alle ein paar Sätzchen,
das
die
heißt,
sie dann
ich sagen. Kann mit also Akira Toriyama war nicht wirklich ein Entwickler, sondern nur Designer.
Ich glaube, er ist aber mit dabei. Also ich glaube, dieses Kernteam ist dann in einem speziellen Raum. Das sind halt alles die NPC-Charaktere aus dem Spiel selbst.
Das ist so cool.
Da kann man dann reingehen und dann sagen die alle ihre Sätze da auf.
Und wo wir auch gerade bei, zum Beispiel, ne, ich habe ja mit Musikreferenzen, bin ich ja eingestiegen. Es gibt drei Bösewichte in dem Spiel, die zusammen agieren und die heißen Ossi, Flea und Slash. Das waren auch Reminiszenzen an die Musiker. Flea, der Bassist von Red Hot Chili Peppers, Ozzy Osbourne und Slash, Gitarrist von Guns N' Roses.
Na, ja, auf jeden Fall, klar, ist mir auch direkt aufgefallen, als ich das gespielt habe, zumal sie in der deutschen Version komplett anders heißen.
Ich habe mir nicht gedacht, oh, Ozzy wie Ozzy Osbourne, was für ein Zufall.
Ja, genau, ja.
Dafür habt ihr jetzt ja mich.
Ja, clever. Das ist gut, ja, genau, mehr Musikreferenzen. Ja, es ist ja auch ein Spiel, das für seine Musik und für seinen Soundtrack einfach geliebt wird und bekannt ist. Und ich habe es jetzt tatsächlich, ich habe es ja auch nochmal gespielt, jetzt einfach einerseits, weil ich vor diesem Jubiläum gehört habe und mir dachte, ja, spiel mal wieder ein bisschen rein, wenn wir dann einen Talk drüber machen, wenn wir einen Podcast drüber machen. Und bin wieder total dran hängen geblieben, weil ich gemerkt habe, wie toll es ist, wie toll die Musik ist, wie wundervoll die Stimmung ist. Immer noch ein großartiges Spiel. Und das beste Ende, jetzt kommen wir nämlich zum Dinge, die sich auswirken, das muss ich jetzt spoilern, aber es ist eigentlich kein so großer Spoiler. Du reist in diesem Spiel ja auch in die Urzeit, in die Steinzeit sozusagen, wo damals die Urmenschen kämpfen gegen so eine Reptilienrasse, gegen so Echsenwesen. Und es gibt eine Quest, auch im Verlauf der Mainquest, wo du diese Echsenwesen besiegen musst, damit die Menschen dann halt das dominante Volk werden und dann auch die Welt besiedeln und das zu der Gegenwart führt, wie du sie kennst. Das musst du aber nicht machen. Du kannst doch sagen, ich besiege die große Bedrohung vorher, bevor ich diese Reptilien-Sache geklärt habe. Und dann ist das Ende, dass du wieder in die Gegenwart kommst und alle sind Echsen. Ja. Weil du hast ja diesen Konflikt nicht gelöst. Die Echsen haben am Ende gewonnen dann. Ja, und du hast zwar die Welt gerettet, aber es ist jetzt eine Echsenwelt.
Es ist wundervoll. Einfach erstaunlich, dass es so früh, also 1995 schon auch, also es muss halt wahnsinnig aufwendig zum Programmieren auch gewesen sein, stelle ich mir vor, so viele Enden und so. Und
ich bin mir nicht mal sicher, ob die Programmierung so aufwendig war, aber...
Aber die Mittel, die man hatte,
Was das Erstaunliche ist an diesem Spiel, ist die wahnsinnige Kreativität und auch es zuzulassen, Quatsch zu machen, der vollkommen überflüssig ist. Aber im Gedächtnis bleibt. Es geht allein schon damit los. Du, es ist ein ganz klassischer Rollenspielanfang. Tausendmal erlebt in tausend Rollenspielen zuvor. Du wachst im Bett auf, wirst von deiner Mutter geweckt und zwar indem sie die Vorhänge aufzieht. So. Du kannst in dem Spiel die Vorhänge zumachen.
Ja.
Du kannst wieder hochgehen, du kannst die Vorhänge zumachen. Das war damals unfassbar.
Ja.
Und gleichzeitig ist es so, dass es eben häufig in diesem Spiel auf diese Details ankommt. Mhm. Es gibt ganz am Anfang, ich denke, das ist kein großes, weil man fängt lapidar an, man geht auf einen Jahrmarkt. Und man stößt dort mit einem Mädchen zusammen, die dann auch später eine der Hauptprotagonistinnen ist. Und bei diesem Zusammenstoß verliert sie ihr Amulett. So. Und das blinkt total in der Welt. Und der erste Reflex, den du hast, ist, du gehst zu diesem Amulett und hebst es auf. Mhm. So. Loot. Ne? blinkt und es gibt aber... Auch das ist noch relativ Anfang des Spiels, wird man vor Gericht gestellt.
Ja, das ist super.
Das war so gut.
Wenn du zum Amulett gegangen bist, wird dir vorgeworfen, dass du dich nicht zuerst um die Frau gekümmert hast, die du gerade angerempelt hast.
Ja, fantastisch. Du kannst auch auf diesem Jahrmarkt das Essenspaket von so einem Schausteller stehlen, weil er sagt, oh, meine Frau hat mir was zu essen eingepackt. Und das ist auch sinnvoll, weil das stellt halt deine Lebenspunkte wieder her, nachdem du gegen so einen Schausteller-Roboter gekämpft hast. Und halt so die ersten Übungen, die man machen kann mit dem Kampfsystem. Und danach bist du halt leicht verletzt. Dann isst du sein Essenspaket. Und auch dann kommt aber dieser Gerichtsverhandlung und sagt, der Typ hat mein Essenspaket geklaut. Ja. Und du sitzt da und sagst, wow, okay, danke schön, dass ihr meine Rollenspielinstinkte hier vor Gericht stellt. Aber wie klasse. Gleichzeitig kannst du einem kleinen Mädchen helfen, seine verschwundene Katze zu finden. Kommt das kleine Mädchen und sagt, der ist ein guter Kerl.
Ich habe das probiert, aber die blöde Katze ist irgendwie weggeglitscht. Also nicht geglitscht, aber sie ist einfach verschwunden auf einmal.
Okay. Ja, ich sag mal so, die PC- und Steam-Version, ja, genau, die ja noch gar nicht so alt ist, hat schon ihre Tücken.
Leider,
ja. Das ist nicht die beste Version, die man, also ich meine, es ist heute vielleicht natürlich die Version, die man spielen kann, ja, noch ohne, ja, große Umstände. Ich glaube nicht, dass jemand auch eine PS1 jetzt unbedingt im Keller stehen hat, um da die damalige
Einzel-Edition zu spielen. Die PS1-Version ist vor allem nahezu unspielbar, weil es jedes Mal beim Wechsel zwischen Menü und Spiel 10 Sekunden Ladepause hat. Es ist wirklich unerträglich.
Heutzutage.
Das ist vielleicht das Tragischste an diesem Spiel ist, dass die beste Version von diesem Spiel ist bis heute das Original, nämlich die Super Nintendo Version. Das hängt auch, die Steam-Version war am Anfang ja sogar kaputt.
Da ist heute noch vieles komisch, auch dass irgendwie, es gibt im Spiel einen Code, den du eingeben musst, und es gibt einen Hinweis auf diesen Code, der aber ausgerichtet ist auf die Tasten des Super Nintendo Gamepads.
Ja.
Und wenn du das mit einem anderen normalen Gamepad spielst heutzutage, checkst du es nicht.
Ja.
Genau. Beziehungsweise checkst es nicht nur nicht, sondern wenn du ein Xbox-Gamepad hast, sind die Tasten, haben die Tasten ja dieselben Namen,
eine X, A,
B, Y und so, aber sie sind vertauscht. Genau. Und solche Sachen, wo du dir denkst, also da hat jemand einfach nicht nachgedacht. Schade drum. Was die PS1-Version damals aber eingeführt hat, waren diese fantastischen Anime-Cutscenes.
Oh,
also auch das Anime-Intro. Oh, ja. Die sind an sich absolut überflüssig für das Verständnis des Spiels, weil alles, was man in den Cutscenes sieht, siehst du auch im normalen Spiel. Weil klar, es wurde ja ursprünglich entwickelt für eine Plattform, wo sie nicht drin waren. Aber dass sie die noch hinzugefügt haben, und die sind auch heute dann drin, natürlich in der Steam-Version, in den modernen Versionen.
Cool!
Ja,
einfach. Die Nintendo, ich finde, also die beste Version, die man wahrscheinlich am einfachsten heute noch bekommen kann, ist die Version fürs Nintendo DS. Da sind übrigens auch die Intros mit drin, und da haben sie tatsächlich diesen Fehler korrigiert. Allerdings bei allen Spielen, kurioserweise, ich weiß, ist bei Steam-Version, haben sie da eine deutsche Übersetzung mittlerweile?
Ja, ja.
Ach so, haben sie. Bei iOS und Steam, okay, bei iOS gibt's das auch, aber wenn wir auf dem virtuellen Gamepad spielen, das will niemand.
Wundervoll. Ich würde noch mal gerne auf was zurückkommen, was du vorhin gesagt hast. Nämlich auf diese Liebe zum Detail. Und man muss dran denken, dieses Spiel kommt aus einer Zeit und von einer Plattform, in der auf der Speicherplatz ein wertvolles Gut war. Ne? Weil damals für Super Nintendo musste man entwickeln für Cartridges. Also für diese Plastikdinger, die reingesteckt wurden und die sehr, sehr begrenzten Speicherplatz nur hatten. Im Gegensatz zu heute, wo du einfach sagst, was, unser neues Call of Duty ist 16 Terabyte groß. Ja, die Leute werden schon Festplatten haben, wo das draufpasst. Ne? Passt schon, alles gut. Damals musste jedes Bit auf dieser Cartridge erkämpft werden. Und umso großartiger ist es dann halt, wenn man immer wieder kleine Dinge sieht, die in dieses Spiel eingebaut wurden, wo du genau weißt, auch dafür mussten sie halt Platz freischaufeln. Wie dass du auf dem Jahrmarkt am Anfang in so einem Minigame eine Katze gewinnen kannst und diese Katze kommt dann in dein Haus. Und das kannst du mehrmals machen. Also du kannst mehrere Katzen in dein Haus holen und wenn du mehrere Katzen hast, bekommen die Junge.
Ja.
Das ist völlig, also es ist ja überhaupt nicht wichtig so, aber selbst daran hat dann jemand gedacht und obendrauf kommt natürlich diese ganze Varianz mit den unterschiedlichen Zeitlinien, mit den Entscheidungen, mit den Dingen, die du halt, wenn du sie in der Vergangenheit irgendwie anders entschieden hast, dann in der Zukunft siehst oder halt nicht, je nachdem, was passiert ist, plus auch nochmal andere ein bisschen Dialogvarianten und Verläufe, je nachdem, wen du in deiner Party hast. Hast du den Froschritter dabei? Hast du den liebenswerten Killerroboter dabei aus der Postapokalypse? Hast du die kämpferische Steinzeitdame dabei und so? Auch wieder jeweils ein bisschen andere Partydynamik und auch das mussten sie ja dann in diese kleine Cartridge da reincoden. Mhm. Also auch technisch gesehen in der Hinsicht, klar, nicht aus heutiger Sicht, weil heute ist Speicherplatz halt einfach unerschöpflich, fast. Aber auch in der Hinsicht halt einfach großartig gemacht.
War halt auch deshalb möglich, weil das eigentliche Spiel, das hat mich tatsächlich jetzt nochmal überrascht bei der Recherche, gar nicht so lang war. Also du kannst das, auch wenn du viel machst, schaffst du das so in 20 bis 25 Stunden durchzuspielen.
Mhm.
Das war schon damals verglichen mit manchen Final Fantasy-Epen gar nicht mal so viel.
Ja.
Aber die waren halt alle bedeutsam, diese Stunden, und die waren alle auch handcrafted. Also, wie gesagt, sogar das, wo sind welche Monster und wie interagieren auch die Monster mit der Umgebung, das war absolut crazy damals.
Und es hat halt auch einen hohen Wiederspielwert, finde ich. Also,
ja, definitiv. Ich meine, 13 Enden.
Eben, Und also auch so, wie du gesagt hast, mit den verschiedenen Dialogen, mit jedem Charakter und so, also man kann das, glaube ich, durchaus länger als 24 Stunden einfach wiederholt spielen, also.
Ja, und noch dazu ist es ja ein Spiel, das eigentlich jetzt mal rein spielmechanisch betrachtet nicht übermäßig komplex ist. mal abgesehen vielleicht von den Varianz, die halt im Kampfsystem dadurch entsteht, dass halt du 2 bis 3 Charaktere auch kombinieren kannst und jeweils andere Kombi-Angriffe dann beherrschen, was auch eine coole taktische Komponente ist. Aber so mal jetzt auch aus heutiger Sicht, wo halt irgendwie alle möglichen Rollenspiele riesige Fähigkeiten, Bäume haben müssen und völlig ausgefeilte Klassen mit sonst was allen für Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist rein gameplay-technisch nicht übermäßig komplex. Aber was sie nutzen, und ich finde, das ist auch so ein bisschen ein Merkmal der Zeit, ist, sie versuchen jede Gelegenheit irgendwie zu nutzen, irgendwie kleine kreative Sachen dann einzubauen. Wie zum Beispiel in der Endzeit unterwegs, bis heute habe ich es mit Wörtern. Kollaboration, Postapokalypse, wir üben das noch so. Also wenn du in der Zukunft unterwegs bist, dann gibt's da halt nicht nur Schauplätze, die du erkunden kannst, wie überall sonst auch, eine Weltkarte, auf der man rumlaufen kann, sondern auch ein Jetski-Rennen. Ja. Ne, dass du gegen jemanden führst. Einfach so eine kleine kreative Auflockerung. Oder in der Urzeit kannst du auf so Flugsauriern für eine kurze Sequenz reiten. Also immer wieder so kleine Brüche der Spielmechanik, so kleine kreative Ideen, auch mal einen Perspektivwechsel. Dann spielst du halt eine Passage mal so aus der seitlichen Perspektive, nicht so isometrisch von oben. Und sowas sieht man heute nur noch selten in Spielen. Ich sage nicht, dass es heute gar nicht mehr passiert. Auch heute werden noch mit viel Liebe Details versteckt und so kleine Sachen. Aber damals war das noch viel präsenter, auch gerade, weil man es nicht so erwartet hat, weil der Speicherplatz halt so begrenzt war. Vor allem
machen sie es auch bis zum Ende hin. Es gibt, glaube ich, relativ kurz vor Ende so eine Phase, musst du so einen Berg erklettern, wo es Windböen gibt. Mhm. Das gibt's nur an der Stelle, die dich dann halt wieder zurückpusten. Das heißt, du musst dann immer, also kleine Geschicklichkeitseinlage, musst du halt schauen, dass du immer Schutz vor dem Wind bekommst. Oder Dungeons unter Zeitdruck oder wo du Dinge zurückbringst. Das ist Und was halt auch der Wahnsinn ist, ist, dass sie es schaffen, dadurch, dass die Welt verhältnismäßig klein und kompakt ist, dass du über 7 Zeitepochen ein Gefühl für die Welt entwickelst. Mhm. Was das an dieser Stelle war vorher das, später ist das dort und es hat alles irgendwie, hängt alles miteinander zusammen.
Ja, das ist super. Vor allem, wenn du in dieses Mittelalter zurückreist, wo ja die Armee des Hexers gegen das Königreich kämpft und du weißt, was der Gegenwart, das Königreich wird gewinnen, wird sich durchsetzen, aber dann reist du zurück und kommst in so ein Dorf der Monster, die alle sagen, oh, der Hexer wird's den Menschen zeigen, oh, Menschen, die sind so widerlich und stinken und so. Und ja, dann das ist halt einfach dieselbe Zeit, nur damals waren halt die Monster da auch noch ein prägender Faktor und ein wichtiges Element. Und das liebe ich halt auch an so Zeitreisespielen, einfach eine Welt in unterschiedlichen Zeitepochen zu erleben und dann genau dieses Gefühl zu haben, jetzt weiß ich, wie das früher aussah oder jetzt weiß ich, was daraus in der Zukunft mal wird. Und wenn das gut umgesetzt ist, und das ist es ja hier, ich finde es super faszinierend. Ich liebe ja auch so Zeitreise-Level, wie damals in einem Titanfall 2 oder in einem Dishonored 2, wo du in Dishonored in diese verfallene Villa kommst und kannst dann in ihre Blütezeit sozusagen zurückspringen. Oder hast auch so einen Kristallsplitter, mit dem du wie durch so einen Fernseher in diese damalige Zeit hinüberschauen kannst oder in die andere Zeitebene hinüberschauen kannst. So ein Fenster in die Vergangenheit, als diese Villa noch prächtig und heile war. Und sowas, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, das ist klasse.
Ja, das sind halt, aber da sprichst du einen guten Punkt an, da sind halt lauter Level drin, an die man sich, oder die ich mich bis heute erinnere, oder wo die Erinnerungen sofort wiederkommen, wenn ich dann nur ein Video von sehe, ne? Der Jahrmarkt, die Roboterfabrik.
Die Roboterfabrik.
Wahnsinn, das Gefängnis, aus dem man
fliegt. Ja, was so stealth-mäßig ist dann, wo du Wachen so von hinten ausnocken kannst so, auch nur an der Stelle.
Ja, das hat mich voll überrascht, weil ich habe so aus Versehen gemacht, ich wollte nur den Schalter betätigen und habe den Wächter dann eine auf die Rübe gegeben und dann war ich so, oh, das geht jetzt, nice.
Ja, aber das ist auch wieder so ein super Beispiel für so ein Detail. Ja. Nach dem Prozess landest du halt im Knast und du kannst halt dann Rabatz machen und dann einen Wächter übertölpeln, um dann halt auszubrechen, was halt der normale Reflex ist, kriegst du es aber nicht auf die Reihe, kommt nach 3 Minuten deine Gefährtin und rettet dich einfach und holt dich einfach raus.
Ja. Das wusste ich auch nicht.
Ja, aber wer macht denn das? Wer setzt sich denn da einfach 3 Minuten lang hin?
Vielleicht, wenn man 3 Minuten lang nicht drauf kommt, wie man rauskommt.
Ich war aber auch schon knapp dran, muss ich sagen, bis ich mir gedacht habe, okay, ich probiere jetzt einfach mal irgendwas aus.
Nee, ich werde bei sowas immer so wütend, dass ich mir dachte, mehrfach am Gitter rütteln ist natürlich die eindeutig, die, würde ich in echtem Leben auch nicht anders machen. Ne?
Ist und es funktioniert in dem Spiel.
Ja. Und es funktioniert. Ja, also immer wieder so kleine, kreative Ideen, bisschen dieses Spiel mit dem Spiel, einfach das Entwicklerteam da gemacht hat. Toll, toll, toll. Das ist einfach dieser Ausdruck von der Liebe zum Spiel, den wir heute ja auch immer noch suchen. Ja. Ne? Mhm. Also auch heute, wenn du so ein durchgestyltes, modernes Rollenspiel oder jedes Spiel eigentlich hast, ne, wo du denkst, okay, natürlich ist Grafik 1000-mal besser, Gameplay 1000-mal runder oder zumindest halt die Controller-Bedienung irgendwie noch flutschiger oder so, was irgendwie Actionkämpfe angeht. Es sind diese kleinen Liebesbeweise, diese kleinen Sachen, die oft entscheidend sind, finde ich.
Das finde ich auch.
Wobei ich tatsächlich bis heute finde, dass Chrono Trigger ein nahezu perfektes Pacing hat.
Oh ja.
Also du hast, das ist auch gerade viele japanische Rollenspiele, leiden bis heute darunter, ne? Musst du grinden, hast du Leerlauf, erkunde hier erstmal, bevor du weitermachst. Und in dem Spiel gibt es keinen Grind. 1995 oder so gut wie keinen. Es gibt
ein bisschen.
Sagen wir mal so, es gibt versteckte Bosse, gegen die du nur dann eine Chance hast, wenn du das richtige Equipment hast oder realistische Chance. Und dafür musst du Dinge tun. Und das ist auch eins meiner Hauptkritikpunkte an dem Spiel, nachdem wir es so in den höchsten Tönen gelobt haben. Es gefällt sich schon sehr in seiner, schaut mal, wie viel geilen Kram wir hier versteckt haben. Es gibt so ein paar Dinge, die sind schon so gut versteckt, dass du sie ohne Lösung oder Guide nicht finden kannst. Also es ist zum Beispiel, das Spiel ist eigentlich, das finde ich fantastisch, dass um die ultimative Waffe für jeden Charakter zu bekommen, musst du im Grunde genommen ihre persönliche Quest halt lösen. Und auch diese Charaktere sind ja auch wirklich wahnsinnig gut geschrieben und haben häufig auch ne eigene Traumata, die du erstmal rausfinden musst, woran liegt das. Und teilweise kannst du sogar entscheiden, ob du dieses Trauma auflöst oder eben nicht.
Ja.
Wir haben noch nicht über den besten Charakter überhaupt gesprochen.
Das nämlich den Frosch.
Der Frosch. Aber,
hab ich kurz erwähnt.
Aber um zum Beispiel eine Superwaffe zu bekommen, musst du mit einem Charakter zu einem ganz speziellen Ort gehen. Um dort mit Steinen beworfen zu werden. So. Und du kannst nicht darauf kommen, warum das so
ist. Für mich ist das einfach ein Dienstagmorgen.
Ja, so. Also es ergibt jetzt aus der Story heraus keinen Sinn. Wobei auf der anderen Seite das Spiel schon sehr gut darin ist, dir in Dialogen viele Hinweise zu geben.
Ich glaube, das ist halt, ich meine, das kann man halt so ein bisschen kokettierend finden. Es war aber für die Zeit oder überhaupt bis heute, wenn du dir ein Spiel anguckst wie in Elden Ring, was ja auch super viele Sachen versteckt, es ist halt auch eine Community-bildende Maßnahme, Sachen zu verstecken und dafür zu sorgen, dass sich Leute austauschen darüber. Damals 1995 noch nicht auf Reddit, das gab's noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, wie hat man das damals gemacht?
Ja, auf dem Schulhof und so verrückte zu Mensch.
Das ist ja crazy.
Absolut cringe muss das gewesen sein. Ja, aber man hat halt miteinander geredet und gesagt, hey, weißt du, was ich rausgefunden habe? Wenn du damit Stein beworfen wirst, kriegst du halt dies und das. Und so, nee, du hast was? Okay, muss ich gleich ausprobieren.
Oder ne, einfach zu dumm sein im Kerker und zack.
Ja, genau, zu dumm sein im Kerker, genau. Und dann wie, Moment, man kann da 3 Minuten warten. Also diese Varianz da einzubauen, das kennt, ist ja natürlich jetzt nicht exklusiv für Chrono Trigger, das kennen wir auch aus anderen Spielen. Aber das waren dann halt einfach Schulhofgesprächsspiele. Nicht für mich, muss ich gestehen, weil ich habe es erst mit dem Nintendo DS dann nachgeholt, nachdem mir jahrelang erzählt wurde, wie toll es ist von Leuten, die einen NES hatten. Aber das habe ich nie gehabt, weil meine Eltern mir keins kaufen wollten.
Mit mir wollte keiner drüber reden.
Stichwort Traumata.
Ja, Stichwort Traumata, ja. Ich war als Mädchen eine ziemliche Außenseiterin, weil ich Videogames gespielt habe. Die Zeiten sind vorbei. Ja, die Zeiten
sind vorbei. Und wo sitzt du jetzt?
Ja, genau. Haha, jetzt habe ich es euch gezeigt. Was ich auch so schön finde an dem Spiel ist, wir haben gerade bevor der Talk losgegangen ist, schon drüber geredet, aber dass es so schön einfach auch irgendwie ist. Also es hat halt, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Es saugt dich irgendwie so rein, finde ich. Und du hast halt hier dann deine Quest, dann gehst du dorthin und so. Und es ist immer durch diese Gameplay-Mechaniken eben auch so abwechslungsreich. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut.
Ja. Also das ist, ich glaube, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Es ist nicht so überkomplex und auch diese Mischung, es hat auch nicht zu viel Grind. Ja. Ein bisschen Grind hat es, weil ein bisschen Geld musst du halt sammeln, vielleicht für bessere Ausrüstung. Plus manche Kämpfe sind wirklich nicht umgehbar. Also die musst du jedes Mal, wenn du dann auch wieder in die Epoche zurückkommst, dann musst du auch mehrfach teilweise Epochen besuchen. Bisschen Backtracking hat es dadurch auch, ne? Wenn du dann halt wieder zum Ziel hinlaufen musst, erstmal vom Zeitportal, das irgendwie im Küchenschrank von dem Monsterpärchen ist, dann erstmal wieder raus, dann dahin
gehen, wo du eigentlich hin musst.
Das ist so super.
Die Küchenschrank-Idee ist großartig, ja, also ganz wunderbar. So, aber das hat halt, ne, es hat ein bisschen Grind, es hat ein bisschen Backtracking, aber es ist zum Glück vom Pacing her gut genug und motivierend genug, dass du einfach sagst, okay, so schlimm ist es nicht.
Ja.
Aber auch einfach mal, weil dieses Spiel, also ich finde, es ist halt ein Beispiel, ich bin bei euch, dass die Spielmechanik an sich nicht die komplexeste ist. Ich finde aber, sie holen wahnsinnig da viel damit raus. Ja. Mein Lieblingsbeispiel davon, und das will ich sogar bis heute noch sagen, ist, ich kenne kaum ein Spiel, oder es ist für mich eigentlich noch das Spiel mit den besten und abwechslungsreichsten rundenbasierten Rollenspielkämpfen, Bosskämpfen. Weil jeder Boss hat irgendwie seine eigene Mechanik. Man muss dafür, so wie ich, auf so puzzelige Bosskämpfe stehen. Ne? Also wenn man auf Bosse steht, wo es heißt, okay, ich will nur geschickt sein und Hauptsache, der hat viele Health Points, dann ist es das falsche Spiel. Weil fast jeder Boss in diesem Spiel, dieser Drachenpanzer ist das perfekte Beispiel dafür, dass der hat halt eine Heilmechanik und du musst erst überlegen, womit heilt er sich denn, mit welchem Bauteil? Und ehe ich nicht dieses Bauteil als erstes kille, dann wird's halt schwer. Und gleichzeitig, wie sind die Timings von den Sachen? Und das kann teilweise auch, und auch jeder Bosskampf hat auch irgendwie seinen eigenen Rhythmus. Ich erinnere mich an einen Boss, der war richtig hart. Der hatte Feuersäulen um sich rum und du wusstest, du musst irgendwie dieses Feuer auskriegen. Du hast aber auch, beziehungsweise du konntest ihn angreifen, aber jedes Mal, wenn du ihn angegriffen hast, kam eine Erwiderungsattacke. Das ist auch eine ganz wichtige Spielmechanik. Die Konter. Und es war immer nur eine von diesen 5 Säulen war angreifbar. Und du musstest quasi die richtige Reihenfolge der Säulen rausfinden. Fast jeder Bosskampf hatte so eine eigene, unique Mechanik. Und das fand ich fantastisch.
Bis hin zu den einzelnen Gegnertypen. Ich weiß noch, die Viecher im Schloss des Hexers, die, wenn man sie mit einer physischen Attacke, also mit dem Schwert beispielsweise, angreift, danach einen erhöhten physischen Widerstand haben. Also wenn du dann wieder mit dem Schwert drauf haust, machst du so gut wie keinen Schaden, dann musst du sie mit Magie angreifen, dann haben sie aber einen erhöhten magischen Widerstand, dann musst du wieder mit dem Schwert draufhauen. Und immer diesen Rhythmus, Schwert, Blitz, Schwert, Blitz. Das geht ja noch, aber wenn das nur ein Gegner ist von 3 unterschiedlichen Arten, die dich angreifen, dann weißt du, okay, Moment, womit habe ich den gerade gehauen? Okay, wo muss ich den Blitz? Jetzt greife ich erstmal die anderen an. Oh nee, dann macht er seinen Zauber und schadet allen Leuten meiner Gruppe. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt super schwer ist. Das wäre es jetzt für mich zum Beispiel nicht. Aber ich habe halt auch so viel Geld ergrindet, dass ich super Ausrüstung habe. Aber es ist diese taktische Komponente dann einfach.
Es zwingt dich halt so ein bisschen zum Nachdenken. Du kannst nicht einfach nur stupide Bäh machen, sondern du musst halt hin und wieder dann hier noch ein bisschen verwenden.
Weil das Spiel auch immer wieder seine eigenen Regeln bricht. Großartigsten Spielmomente. Es gibt ja diese blinkenden Felder, ich glaube, wo man dann seine Health- und Magiepunkte regenerieren kann.
Speicherpunkte.
Und ich glaube, es ist sogar im Schloss des Hexers.
Ja.
Da gehst du hin, da sind das aber plötzlich Gegner.
Ja, genau.
Und du denkst, was passiert hier? Wo du erst denkst, okay, das ist doch eigentlich doof, aber die Dinger geben halt dann auch einen Shitload von Erfahrungspunkten.
Ja. Ich finde das großartig, weil es eben dadurch auch nie langweilig wird.
Und das ist ja auch so eine kleine Sache. Ich meine, das ist ja auch im Spiel jetzt nicht ultra groß dargestellt, dass die zu Gegnern werden, sondern diese blitzenden Pünktchen, die einfach so einen Speicherpunkt markieren, fliegen dann halt um dich rum und können angegriffen werden. Mhm. Und das ist einfach ein bisschen auch eine Strafe an dem Punkt, wo das stattfindet, dass man halt schon wieder in eine Falle getappt ist und dann diesen Pflichtkampf machen muss, bevor es weitergeht. So, also keine ultra ausgefeilte Darstellung, aber du merkst, okay, da hat sich wieder jemand ein bisschen Gedanken gemacht, was man für eine kleine Überraschung einbauen kann, für eine kleine andere Mechanik.
Auch im Übrigen bei der Inszenierung. Du hast die Kamerawechsel erwähnt, Kamerawechsel bei einem Pixelspiel, ja. Unfassbar. Aber auch was dieses Spiel mit der Musik gemacht hat. Mhm. Also immer mal wieder, also es hat ja nicht nur einen dynamischen Soundtrack gehabt, sondern der Soundtrack hat sich wie bei einem guten Film dem angepasst, was auf dem Bildschirm passiert. Es, also gibt es so eine fast schon Slapstick-artige Szene, wo dann plötzlich die Musik halt rausfadet, weil das so... Und
ja, Shoutout an Yasunori Mitsuda, den Komponisten, den Hauptkomponisten, muss man sagen. Er war unterstützt von Nobuo Uematsu, dem Final Fantasy-Komponisten, natürlich sehr berühmt. Der hat aber nur ein paar Tracks und also Musikstücke noch hinzu geliefert, als der Hauptkomponist, der Herr Mitsuda, Magengeschwüre hatte. Also scheint ein stressiger Job auch mit gewesen zu sein, dieses Spiel zu machen. Ja, wer weiß, ne, genau, wie lange da die Schichten gingen und
ich glaube, die Schichten haben nicht aufgehört.
Ja, oder genau, die Schicht ist einfach jahrelang durch, genau. Ja. Dass er dann halt noch ein paar Stücke hinzugetan hat, aber die Musik ist legendär. So, und das Letzte, von dem ich nicht weiß, wie viel wir jetzt rauspiepen müssen, wenn ich es versuche zu erklären, ist...
Müssen wir über Frosch reden.
Achso, wir müssen auch über den Frosch reden. Gut, dann rede über den Frosch und dann kommt das Letzte.
Dann sage ich kurz noch was zum Frosch, weil dieser Charakter halt für mich die ganze Brillanz dieses Spiels in vielerlei Hinsicht widerspiegelt. Es ist ein wahnsinnig interessanter Sidekick einfach, mit einem wahnsinnig tragischen Schicksal.
Ja.
Und mit einer wahnsinnig großen Entscheidung, die du tätigen kannst. Nämlich letzten Endes, weil ich glaube, so viel kann man verraten, dass ein Frosch, der sprechen kann, nicht immer ein Frosch war. Mhm. Das ist jetzt nur so mittelüberraschend. Aber herauszufinden, was das ist und wie krass du sein Schicksal verändern kannst, mit dem, wie du dich verhältst, ist... Werde ich nie vergessen.
Ja, der Frosch war der Grund, warum ich das lange ignoriert habe, weil ich so anthropomorphe Tiercharaktere hasse. Ja. Ich hasse es. Ich hasse sprechende Tiere, wenn, also ihr wisst, in so einem Universum, wo die einfach gang und gäbe sind.
Ja.
Also wenn ich jetzt, ne, also jetzt nicht DuckTales, das sind alle Tiere von mir aus, okay, das akzeptiere ich gerade noch. Aber wenn es immer so eine Mischung ist, aus da sind Menschen, aber sind auch irgendwie sprechende Tiere, Beyond Good and Evil, nimm's mir nicht übel, aber das sprechende Schwein war nicht mein, ist nicht mein Fall.
War nicht, ne?
Entweder will ich nur Menschen oder nur Tiere, ja. Am besten gar keine Tiere, die sprechen, dann sind wir alle auf einer Wellenlänge, aber ich bin einfach bin da kein Fan von. Und deswegen hatte ich immer gesagt, dieser dumme sprechende Frosch, oh nee, das reißt mich raus, das finde ich nicht gut. Und dann findest du im Spiel aber raus, was dahinter steckt, und dann passt es.
Genau.
Und das ist gut.
Für dich, vor allem für dich.
Gut für mich.
Du,
ja,
warst dann so,
aber darum geht's mir, ja. Genau. Alles andere, ob das gut für andere ist, ist mir egal. Ja. Das muss ja nur gut für mich sein, ganz dann genau. An dem Punkt. Nee, tatsächlich. Also dann, das erdet halt dann diese Figur in diesem Universum. Es gibt ihren Hintergrund, es gibt ihr Geschichte. Überhaupt ja, dieses ganze Zeitreise-Ding gibt ja allem Geschichte in diesem Spiel. Auch wieder ein Vorteil von Zeitreise-Settings, dass du ein Setting noch viel mehr untermauern kannst mit Sachen, die man tatsächlich erlebt und zeigt in der Vergangenheit, als dass man sie nur in Büchern nachliest. Ne, kann ich natürlich immer sagen, unser Rollenspiel-Universum umfasst 10.000 Äonen. Kannst du hier in dem Buch nachlesen. Und hier erlebst du es halt tatsächlich im Spiel.
Das Spiel setzt dafür auch einen wahnsinnig cleveren Trick ein, den sehr wenige Spiele anwenden. Baldur's Gate 3 hat das auch gemacht. Nämlich, es hat seine Nebencharaktere zu den Hauptcharakteren gemacht. Mhm. Also deine Hauptfigur, die, ich glaub, bis auf einen Satz spricht die gar nicht in dem Spiel, sondern sie wird dadurch lebendig, indem sie mit den Figuren interagiert. Und das ist ja auch ein bisschen so in Baldur's Gate, dass die eigentlichen Stars sind ja eigentlich, ist ja deine Party, sind diese Figuren, die auch sehr stark und sehr eng mit der Hauptstory verwoben ist. Und das ist das gleiche in Chrono Trigger. Und deswegen funktionieren diese Sidekicks auch so gut, weil die auch alle aus unterschiedlichen Epochen kommen, als Bindeglieder für diese ganze Zeitreisemechanik.
Und das ist die perfekte Überleitung zu etwas, bei dem ich mich um Spoiler herumlavieren muss, wie die Schlange durchs Unterholz. Denn mit dieser Hauptfigur im Spiel passiert etwas sehr Wichtiges, was verbunden ist mit einer sehr konsequenten Entscheidung. Googelt's halt, wenn ihr nicht wisst, was ich meine.
Aber oder das spielt ist so
konsequent erscheint. What could possibly go wrong?
Genau. Ja. Also das hängt auch mit den unterschiedlichen Enden zusammen, die das Spiel nehmen kann. Sie haben eine sehr überraschende Szene im Spiel, auch nicht zum Ende erst, sondern schon relativ, also nicht relativ früh, aber
Mitte,
ne, so Mitte ungefähr im Spiel, und eine damit verbundene Entscheidung plus Nebenquest sozusagen die du auch einfach links liegen lassen kannst, weil du sagst, okay, juckt mich nicht, passt doch auch so, wie es ist. So, und das so konsequent zu machen, ist sehr mutig, finde ich. Und es funktioniert aber auch einfach sehr gut, aus genau den Gründen, die du gerade skizziert hast. Weil, ehrlich gesagt, ich habe damals auch, als ich es gespielt habe, so gedacht, ja, soll ich nicht? Hat ja beides Sinn, ne? Führt ja trotzdem beides zu einem Ende fürs Spiel dann. Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen, weil es muss.
Man muss es spielen.
Oh, ja. Man muss es spielen.
Ja. Das, ja.
Ich bin auch froh, dass du es jetzt nicht verraten hast.
Nein, das ist aber eigentlich das perfekte Ende. Ja. Man muss dieses Spiel. So, man ist keine absolute Allergie gegen japanische Rollenspiele hat, finde ich, kann man das auch und sollte man es heute nach wie vor spielen. Ja. Das zeitliche Investment hält sich in Grenzen. Die Pixelgrafik altert halt gut. Also ich finde, das Spiel ist für ein Pixelgrafikspiel aus der Zeit immer noch recht ansehnlich.
Ja, auf dem 4K-Monitor wird es schwierig, aber man kann sie ja weiter wegsetzen dann.
Ja, genau. Ne? Das ist eh das Phänomen, ne? Mit Pixeloptik, dass die auf CRT-Bildschirmen einfach immer besser aussah. Aber das Spiel ist wahnsinnig gut gealtert. Also ich kenne nicht viele Spiele aus dieser Epoche, die heute noch so spielenswert sind. Und allein wegen der Story und der Zeitreisemechanik, die ist einfach in dieser Perfektion bis heute einzigartig. Das hat seitdem kein anderes Spiel so hinbekommen.
Vollkommen richtig. Und letzter Trivia-Fact noch von mir. Es hat den Begriff New Game Plus erfunden. Wohlgemerkt nicht das New Game Plus, also dass man nach dem Ende nochmal von vorne anfängt mit allen erworbenen Fähigkeiten und Items. Das gab's schon in den alten Zelda-Teilen zum Beispiel. Da gab's ja immer dieses Second Zelda oder wie das hieß, dass man dann nochmal in die Welt kommt, aber mit neuen Dungeons und einem stärkeren Link. Also die eigentliche Spielmechanik nicht, aber den Begriff New Game Plus, den verdanken wir Chrono Trigger.
Wie so vieles.
Wie so vieles.
Ja, das sind doch wunderschöne Schlussworte, würde ich sagen. Noch dazu, weil es die Zeit langsam davonläuft. Ja, danke, dass ihr da in Erinnerung geschwelgt seid. Das war wunderschön. Ich habe jetzt richtig Bock, es fertig zu spielen auch. Und ich bedanke mich bei euch auch fürs Zuschauen. Und ich hoffe wie immer, dass ihr ein wunderbares Frühstück, Mittagessen oder Abendessen hattet. Oder vielleicht habt ihr ja auch euren Akira Toriyama-Schrein ein bisschen sauber gemacht und ein paar Blumen hingestellt und ein paar Tränen vergossen. I feel you. So oder so, bis zum nächsten Mal. Bussi und Baba.
Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand. So dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/onrepeat. Only Omaha Steaks gives you the freedom to set your menu your way with no commitments. Choose extra-aged, hand-carved steaks, plump and juicy air-chilled chicken, and so much more. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Want to change your menu? No problem. Swap items, skip a shipment, or cancel at any time with no questions asked. You're in control to get what you want when you want it, and every bite is backed by their 100% guarantee. At Omaha Steaks, it's all about you. Visit omahasteaks.com/onrepeat to sign up for recurring shipments and get 12 free burgers, a $431 per year value, and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.